Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
In einer Welt, in der Schülerinnen mehr Zeit auf ihrem Handy und Social Media verbringen als mit Schulbüchern, stehen Bildung und nachhaltige Entwicklung vor neuen Herausforderungen. Wie beeinflusst die ständige Erreichbarkeit durch Handys die Konzentration und die schulischen Leistungen? Helfen soziale Medien beim Lernen oder behindern sie es? Und wie schaffen wir als zukünftige Lehrerinnen eine Balance zwischen digitaler Freiheit und Bildungszielen?
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind heute bei der Bildungsdirektion beim Leiter der Schulpsychologie Steiermark, Dr. Josef Zollnerich. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Unsere erste Frage wäre, was Sie glauben, wie sich die Handynutzung bzw. der Handykonsum auf die Schülerinnen und Schüler auswirkt?
Also das ist natürlich nicht wirklich absehbar noch. Also das ist eine Entwicklung, die uns förmlich überrollt. Wir wissen natürlich, dass die Handynutzung sehr intensiv ist, schon von früh an, auch bei den Eltern natürlich. Und wir haben Befunde, die einen Konsum speziell von sozialen Netzwerken, also von Inhalten, die also über das Internet und über die Apps und über das Handy zu beziehen sind, durchaus auch Schaden verursachen können. Es ist altersabhängig.
Merken Sie auch zwischen den verschiedenen Altersstufen Unterschiede in der Handynutzung?
Also nicht wirklich. Nicht? Also was ich merke, ist, dass bereits Volksschüler ein hohes Interesse haben, ein eigenes Handy zu besitzen. Und wenn man es ihnen erlauben würde, dass sie auch einen unbegrenzten Konsum, unbegrenzt konsumieren würden. Und vor allem also ab 10, 11 aufwärts wissen wir, dass der Konsum, also die Bildschirmzeit am Handy schon an die 8 bis 10 Stunden pro Tag beträgt, durchschnittlich, was natürlich enorm viel ist und was natürlich auch Konsequenzen und Auswirkungen hat.
Das ist uns leider auch schon aufgefallen. Gibt es bewährte Methoden, um die abendliche Handynutzung einzuschränken, beziehungsweise die Handynutzung generell einzuschränken, was man da vielleicht als Elternteil oder als Lehrerin beziehungsweise Lehrer machen könnte?
Das eine ist, dass man klare Regeln und auch Gebote, Verbote aufstellt. Das kommt nicht so gut an. Das Allerwichtigste wäre, dass das Thema Handynutzung ein dauerhaftes Gespräch ist zwischen Eltern und Kindern, aber auch zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen, dass man das andauernd auch sozusagen thematisiert und über eine vernünftige Nutzung mit den Kindern und Jugendlichen spricht. Das bedingt natürlich, dass es für Eltern klar ist, was man überhaupt verlangen möchte und dass es für Schulen klar ist, wie die Handynutzung zum Beispiel im schulischen Rahmen aussehen soll.
Wäre das in Form eines Elternabends besprechbar?
Ja, unbedingt wäre das besprechbar, nur man muss sehen, dass die Schulen natürlich nur sehr begrenzte Energien haben, dass es für Lehrer immer ein Aufwand ist, einen Elternabend zu organisieren und was auch immer. Aber es ist diese Auseinandersetzung mit den Erziehungsberechtigten natürlich, je jünger die Schüler sind, umso eher unbedingt notwendig, nicht? Weil die Frage ist ja auch, wer redet mit den Eltern überhaupt über eine sinnvolle Nutzung von Handy? Wer ist dafür zuständig? Und da haben die Schulen natürlich eine doch eine deutliche Verantwortlichkeit.
Das sehen wir auch so. Was halten Sie von einem Handyverbot steiermarkweit für jede Schule, wo Pflichtunterricht noch gilt?
Naja, das Wort Verbot ist nicht ganz optimal, aber ich denke, es sollte die Regel bestehen, zumindest bis 14, also bis zum Ende der 8. Schulstufe, dass es keine Nutzung des Handys während der Unterrichtszeit gibt. Außer die Schule verlangt es ausdrücklich für pädagogische Zwecke.
Gilt das auch für die Pausen?
Würde eigentlich auch für die Pausen gelten. Das heißt, das Handy wird in der Früh in ein Fach gegeben, eingesperrt und am Ende des Schultages können das die Schüler dort wieder entnehmen. Das wäre mir eigentlich die liebste Regelung.
Wissen Sie, warum dies noch nicht umsetzbar war?
Naja, weil es da viele, viele Widerstände gibt. Also auch Eltern wollen ja dann ihre Kinder zum Beispiel erreichen am Vormittag. Die Kinder selber haben keine Freude damit. Für die Lehrer erfordert es ein hohes Maß an Konsequenz, darauf zu achten, für die ganze Schule. Und dann wissen wir ja, dass etliche Schüler noch ein zweites Handy mit haben. Die sperren ein kaputtes Handy ins Fach, nicht? Und schauen dann auf das richtige Handy während dem Unterricht. Also es ist dieses Thema sehr, sehr schwierig.
Ja, ich glaube auch, dass das in der Umsetzung sehr schwierig wäre.
Sie haben ja vorhin die hohe Bildschirmzeit angesprochen. Deshalb wollte ich Sie fragen, also wir wissen ja, dass die Bildschirmzeit leider den Schlaf auch beeinflusst und er darunter leidet. Und haben Sie Vorschläge, wie Schüler ein gesundes Gleichgewicht zwischen Bildschirmzeit und Schlaf finden könnten?
Naja, wir müssen nochmal besonders auf die Altersgruppe bis 14 sehr achten. Und ich denke, für Eltern ist es ganz wichtig, bis dahin spätestens, also wahrscheinlich auch noch später, aber wenigstens bis 14, 13, 14, mit den Kindern ganz genau festzulegen, wann ist eine Handynutzung vorgesehen, möglich, wie schaut es am Abend aus, und mir wäre es recht, wenn in der Zeit unmittelbar vorm Schlafengehen auch das Handy ausgeschaltet wird und weggelegt wird, schwer genug, nicht? Weil wir wissen, dass viele Jugendliche da mit dem Handy einschlafen oder in der Nacht dann noch schauen oder gar nicht schlafen gehen. Also es ist, der Schlüssel liegt bei den Eltern, bei den Erziehungsberechtigten, dass sie selbst einmal wissen überhaupt über die Gefahren des Handys, dass sie sich selbst interessieren überhaupt für das Thema, dass sie sich interessieren, was ist am Handy drauf. Und was wir auch wissen ist, dass mit den Kindern und Jugendlichen permanent über die Inhalte, die sie konsumieren, gesprochen wird. Ja, das heißt, die Kinder wissen, okay, ich komme da nicht aus, ich muss mit meinen Eltern darüber reden, Auskunft geben, was habe ich da konsumiert. Und auf diese Art und Weise, glaube ich, können dann die Jugendlichen und die Kinder, vor allem die Kinder, schon sehen und lernen. Das ist ein Lernprozess. Was ist eine vernünftige Handynutzung, was die sozialen Netzwerke betrifft, nicht? Wie präsentiere ich mich da? Diese ganzen Dinge brauchen ein ständiges Kommunizieren.
Und können Sie auch Alternativen anbieten, um die Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen zu reduzieren, was man da machen könnte?
Ja, es ist nicht ganz einfach. Nicht? Ich denke, ja, es ist eine klare Regel. Wann ist das Handy benutzbar? Nicht? Also, es kommt ja noch dazu, dass das Handy ein sehr persönlicher Gegenstand ist, nicht? Also grundlegend für die Erwachsenen, weil da spielt sich eigentlich das ganze Leben am Handy ab. Nicht? Das ist das Faktum. Ein intimer Bereich. Und für die Eltern ist ja auch die Frage, wie sehr soll ich mein Kind kontrollieren? Nicht? Also wie sehr kontrolliere ich jetzt, was im Schreibtisch eines Kindes drin ist und diese Dinge? Und das kommt natürlich, muss da einen guten Mittelweg finden. Ich bin dafür, dass es eine Uhrzeit gibt, wo klar ist, da ist das Handy auszuschalten.
Wir wissen natürlich, dass die Eltern da eine ganz, ganz große Rolle spielen, aber natürlich die Schule auch. Und finden Sie, kann man in der Schule die Schüler gut darüber aufklären, wie wichtig der Schlaf eigentlich ist und wie wichtig es ist, dass sie eben ihre Bildschirmzeit reduzieren?
Ja, absolut. Ich meine, ich fasse das zusammen unter einer umfänglichen Gesundheitserziehung oder Gesundheitsbildung. Da gehören physische und psychische Faktoren dazu, auch soziale. Und im Grunde ist das eine Querschnittmaterie, die in einer Schule im Prinzip immer mitlaufen sollte, dass man überlegt, was brauchen die Schülerinnen und Schüler, damit sie gut lernfähig sind? Weil in der Schule geht es ums Lernen. Nicht? Was brauche ich, damit ich gut lernfähig bin? Wenn ich die ganze Nacht aufs Handy schaue, dann bin ich nicht lernbereit und lernfähig. Also das wäre sozusagen die Begründung, warum wir natürlich auch unter anderem über das Handy reden müssen in einer Schule. Und es betrifft meines Erachtens jede Lehrerin und jeden Lehrer.
Sollte man dies als Unterrichtsfach einführen?
Da bin ich ein bisschen skeptisch, nicht? Weil wir haben ja schon alle möglichen Fächer. Also ich bin eher der Meinung, dass das ein Unterrichtsprinzip ist, wie es so schön heißt. Das heißt, Gesundheitsförderung, Gesundheitserziehung, dazu gehört eben auch der Umgang miteinander, also diese Dinge, Umgang mit dem Handy. Nicht? Also wie wollen wir uns in der Schule verhalten? Da gehört das Handy dazu. Damit wir einfach miteinander ein gutes Auskommen haben und ein gutes Leben haben, dass wir glücklich sind im Leben, das ist für mich ein Querschnittthema. Gell? Also ich glaube nicht, dass es gescheit ist, das in einen Gegenstand einzupacken.
Glauben Sie, dass die Kinder früher ohne Handy glücklicher waren?
Also das kann man so nicht sagen. Also ich denke mal, das Handy bietet ja auch Chancen. Es ist ja auch positiv, dass wir dieses Tool, es ist ein Werkzeug, nicht? Haben, nicht? Dass wir zum Beispiel die Möglichkeit haben, sehr schnell an Informationen zu kommen, dass wir die Möglichkeit haben, sehr schnell und unmittelbar zu kommunizieren. Das hat ja auch mit sozialer Teilhabe zu tun. Nicht? Aber vergessen darf man halt nicht, dass trotz Handy auch ein direkter Kontakt zwischen Menschen immer wieder gepflegt werden muss. Das ist übrigens auch ein Punkt, der in der Schule ein wichtiges Thema sein sollte. Gell?
Durch die erhöhte Bildschirmzeit und das Verwenden von unserem Handy tagtäglich als Schüler und Schülerinnen, weiß man, dass das Zeitmanagement bzw. das persönliche Einteilen vom Lernen, Hausaufgaben machen, dass die Schüler das irgendwie verlernt haben. Wissen Sie da, gibt es da psychologische Gründe, warum Schüler und Schülerinnen lieber sich die Zeit mit dem Scrollen auffüllen und mit den sozialen Medien, anstatt zu lernen?
Naja, da gibt es einen spannenden Punkt. Das ist, dass unsere Schule aufbaut auf der sogenannten Schriftsprache. Das heißt, das aufgeschriebene Wort ist das entscheidende Medium, wie wir Informationen transportieren. Lesen und sinnerfassend lesen ist auch anstrengend. Das Scrollen von Bildern oder kurzen Videosequenzen erfordert keine Anstrengungsbereitschaft, sondern ist eine Form der Ablenkung. Und Faktum ist, dass heute gerade in den jugendlichen Kreisen die wesentlichen Informationen über Bilder und nicht über Schriftsprache transportiert werden. Das ist eine besondere Herausforderung für die Schule, weil wir wissen ja, wenn du keine Lesekompetenz hast, dann hast du das in der Schule schwer. Nicht? Aber Bilder scrollen kannst du auch ohne Lesekompetenz. Nicht? Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen.
Denken Sie, dass Schüler und Schülerinnen sich dieser Sache bewusst sind? Also glauben Sie, dass sie schon merken, dass sie die Zeit besser nutzen sollten? Oder denken Sie einfach, dass sie am Ende dann sagen, oh, dann habe ich jetzt keine Zeit mehr gehabt zum Lernen. Dabei waren sie 3 Stunden am Handy und hätten 3 Stunden lernen können.
Ja, da fehlt das Bewusstsein. Da fehlt das Bewusstsein bei den Eltern, da fehlt das Bewusstsein bei den Schülern, nicht? Weil du kannst dich mit dem Handy permanent ablenken. Nicht? Und sind ja die sozialen Netzwerke so aufgebaut, dass eben sozusagen du immer wieder neu angezogen wirst. Nicht? Das ist ein Suchtverhalten, das durch diese Algorithmen erzeugt wird. Das muss man sich einmal persönlich bewusst machen. Und dann kommt noch dazu natürlich, der Mensch lebt nur in Anreizen. Und jetzt ist die Frage, was kann man tun, damit das Lernen, das schulische Lernen, attraktiver wird als das Schauen aufs Handy. Eine große Herausforderung für alle Pädagoginnen und Pädagogen. Da gibt es noch keine endgültigen Antworten.
Denken Sie, wir als zukünftige Lehrerinnen können im Unterricht einführen, dass man vielleicht mit den Kindern ein Zeitmanagement oder einfach einen Wochenplan erstellt zur Hilfe?
Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Also, dass man wirklich mit den Kindern und Jugendlichen viel systematischer als bisher auch klärt, was braucht ihr, damit ihr lernbereit und lernfähig seid? Wie muss eure Zeit organisiert werden? Wie soll eure Arbeitssituation aussehen, wenn ihr die Aufgaben macht? Und so weiter und so fort. Wie könnt ihr selbstständig, eigenverantwortlich arbeiten? Übrigens ein wichtiger Punkt. Und dass man einfach lernt, sich selbst zu begrenzen, so wie man Fernseher ausschaltet, auch das Handy ausschaltet. Also das wäre die Herausforderung, vor der wir alle miteinander stehen.
Ist es in Ihrer Karriere schon mal aufgefallen, dass durch die schlechte Zeitplanung Schüler und Schülerinnen langfristig in der Schule Probleme hatten mit den Leistungen oder sogar später im Berufsleben?
Absolut. Nicht? Ich habe viele Schüler kennengelernt, die zum Beispiel begabt oder gut begabt oder sehr begabt sind, aber sie einfach verzettelt haben, nicht? Weil sie sich nicht konzentrieren konnten, weil sie nicht fokussiert waren, weil sie total abgelenkt waren, weil sie persönliche Schwierigkeiten hatten, was auch immer. Also da gibt es vielfältige Ursachen. Absolut, ja. Das kommt vor. Und die Frage ist natürlich immer, kann die Schule da irgendwas tun? Kann die Schule da irgendwie gegensteuern? Nicht einfach, aber ich denke, man sollte das im Auge behalten.
So, was natürlich auch eine große Rolle spielt, ist die psychische Gesundheit, die auch in sehr enger Verbindung mit der Handynutzung steht. Was sind denn so die größten psychischen Belastungen bei den Schülerinnen und Schülern?
Naja, psychische Belastung ist einmal generell die Zeit, das Quantum der Handynutzung. Nicht? Wenn ich dann also nicht mehr gescheit zur Ruhe komme, nicht mehr gescheit zum Schlafen komme. Wenn ich Inhalte konsumiere, die mich belasten, und es geht sehr schnell, nicht? Wenn ich nicht altersgemäße Inhalte konsumiere oder, was natürlich immer wieder vorkommt, wenn ich pornografische Inhalte konsumiere, was ja sehr schnell geht, halt über die sozialen Netzwerke. Da ist eine breite Palette von problematischen Aspekten enthalten. Und es ist ganz schwer, sage ich noch einmal, für Eltern, da den Überblick zu bewahren, was da wirklich konsumiert wird, nicht? Und wie die Kinder und Jugendlichen das überhaupt verarbeiten können. Nicht? Das ist nicht, sehr erlebnisintensiv, nicht, wenn du so Videoclips anschaust mit irgendwelchen Dingen. Und dann kommt noch dazu, dass die Radikalisierungsgefahr gegeben ist, nicht? Dass wir wissen, dass gerade Jugendliche, die Anschluss suchen, sehr schnell auf jemanden stoßen können, der etwas sehr Verwerfliches diesen Jugendlichen aufoktroyieren möchte.
Finden Sie, dass die Pornografie schädlicher ist als andere Nutzen des Handys?
Naja, grundsätzlich schon. Ich meine, es kommt auch wieder aufs Alter an und die Inhalte. Also es gibt da verschiedene Gefahren, das ist eine davon.
Okay, und inwiefern könnten wir als Lehrerinnen aufklären, was für psychische Erkrankungen es gibt bei der Handynutzung oder auch was können die Eltern tun?
Ich würde mich jetzt nicht primär auf Erkrankungen beschränken, aber es ist ja so, dass von 100% der Schülerinnen und Schüler ungefähr 20-30% belastet sind durch irgendwelche familiären oder entwicklungsmäßigen Aspekte. Und wenn ich dann als belasteter Mensch auf Inhalte stoße, die noch belastender sind, ja, also als ich das eh schon bin, dann kann das natürlich eine persönliche Schwierigkeit auslösen bis hin zu einer psychischen Erkrankung. Nicht? Nur du weißt das vorher nicht, wie der Mensch drauf ist. Und genau diese Menschen sind aber dann eher dran, Inhalte zu konsumieren, die für sie eigentlich schädlich sind. Gell? Und da hinzuschauen, wäre natürlich für Lehrer eine Herausforderung, noch einmal vor allem Jugendliche abzufangen, wo man weiß, die haben Schwierigkeiten und auch nachzusehen, welche Hilfestellungen und Unterstützungsmöglichkeiten gibt es. Nicht? Das wissen die Leute ja auch nicht.
Gibt es vielleicht sogar auch positive Aspekte, wenn man das Handy benutzt, die sich vielleicht sogar positiv auf die psychische Gesundheit auswirken können?
Ja, das würde ich nicht von der Hand weisen. Ich meine, wenn ich jetzt da irgendwelche Lernspiele konsumiere, Konzentrationsspiele, Rätseln oder irgendwas, also das kann ich mir schon vorstellen. Oder noch einmal, sinnvolle Nutzung auch von sozialen Netzwerken, dass man rasch miteinander kommunizieren kann, dass man Kontakte knüpft, kann zum Beispiel für Jugendliche, die sich schwer tun, Kontakte zu knüpfen, ein Vorteil sein. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber die Frage ist eben immer die Intensität und das Ausmaß.
Ich kenne das ja leider von mir selbst, dass ich es nicht mehr schaffe, lange zu lernen. Also ich habe das Gefühl, meine Konzentrationsfähigkeit ist ziemlich zurückgegangen und ich kann mir vorstellen, dass Social Media bzw. meine Bildschirmzeit ein Grund dafür ist. Deshalb wollte ich Sie fragen, ob Sie der Meinung sind, dass die hohe Bildschirmzeit eben die Konzentrationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler beeinflussen könnte?
Ja, ganz sicher ist das der Fall. Wobei man dazu sagen muss, sich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren auf irgendwelche komplexen Inhalte, ist fast normal. Ja, das heißt, dass Schüler da nicht besondere Freude haben, wenn sie da jetzt, Mathematikaufgaben lösen müssen, die sie insgesamt als wenig lustvoll und schwer erleben. Aber es ist natürlich ein Faktum, dass unsere Welt bestimmt ist durch, sage ich jetzt einfach einmal, virtuelle Inhalte, durch Bildschirme und eben das Handy allgegenwärtig ist. Und damit umzugehen, noch einmal, ich habe es ja schon erwähnt, ist tatsächlich wirklich eine sehr große Herausforderung und es ist leichter, wenn ich jemanden neben mir habe, der mich darauf hinweist. Also wenn ich auf mich allein gestellt bin, wenn sich darum niemand kümmert, niemand interessiert, wenn es kein Thema ist oder wenn sich die Jugendlichen da gegenseitig auch noch bestärken, möglichst oft am Handy zu sein oder vielleicht irgendwelche Spiele da noch vernetzt zu spielen, stundenlang, dann hat das natürlich massive psychische, aber auch physische Auswirkungen, zum Beispiel auf die Augen.
Aber finden Sie schon, dass wir es gewohnt sind, leider über TikTok beispielsweise, dass wir immer diese kurzen Videos anschauen, die eben nur 30 Sekunden oder nicht länger als eine Minute gehen, dass das auch normale Inhalte beeinflusst? Also es muss jetzt nichts Komplexes sein, aber wenn es ein Video ist, was länger als 1, 2, 3 Minuten geht, dass die Schüler dann oder die Menschen allgemein da dann abschalten und meinen, nee, das gebe ich mir jetzt nicht, weil es zu lang ist?
Das ist der Fall, ja. Wir wissen das zum Beispiel, dass solche Leute, es sind ja viele Jugendliche, die das konsumieren, große Schwierigkeiten haben, ein Buch zu lesen oder einen längeren Film anzuschauen, da gibt es Befunde dazu, nicht? Weil es muss alles möglichst kurz und möglichst spannend sein und sollte die Aufmerksamkeit maximal binden. Das ist ja der Zweck vom TikTok-Sequenz. Nicht? Und die werden ja immer kürzer, das wissen wir auch. Und er zeigt natürlich ein Suchtverhalten. Das heißt, sie schaut immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und eigentlich habe ich nichts Gescheites gesehen, aber man kommt nicht weg.
Wie finden Sie, könnten wir die neuen Lernmethoden, mit neuen Lernmethoden meine ich jetzt ChatGPT oder künstliche Intelligenz im Allgemeinen, finden Sie, ist das gut an sich?
Schon, also ChatGPT hat große Chancen, also die virtuelle oder Artificial Intelligence bietet große Chancen und die ist ein Faktum in unserer Welt und fließt überall ein, aber die muss man sinnvoll nutzen können, kritisch nutzen. Und es ist immer notwendig, selbst etwas zu wissen, um die künstliche Intelligenz zu nutzen. Wenn ich selber nichts weiß, dann kann ich das ja nie überprüfen, ob das irgendwie richtig sein könnte oder nicht, was ich von dort bekomme.
Machen Sie sich keine Sorgen darüber, dass es Nachteile oder starke Nachteile auf Schüler hat beim Lernen?
Also primär nicht, weil ich denke mal, diese technischen Entwicklungen, die es gibt in unserem Leben, mit denen müssen wir alle miteinander leben, lernen. Und wir müssen vor allem lernen, und das ist so wichtig, das habe ich ja schon gesagt, die Dinge nicht unkritisch zu nutzen. Das ist die größte Aufgabe für die Schule. Ständig mit den Jugendlichen zu überlegen, das gibt's, an dem kommen wir nicht vorbei, das ist ja lächerlich, das gibt's. Aber wie können wir das sinnvoll und kritisch nutzen? Ich sage euch ein Beispiel, ich kann aus dem Netz alle Informationen der Welt beziehen, jeder. Nur, was habe ich von der Information, wenn ich sie selbst nicht verwerten kann? Nicht? Ich kriege aber Informationen, aber ich kann damit nichts anfangen. Nicht? Und das ist die Kunst, die Herausforderung, vor der wir stehen.
Gibt es noch was, was Sie gern hinzufügen würden?
Ja, es ist ein riesiges Thema, also da gäbe es viel zu sagen, aber ich glaube, viele Dinge haben wir jetzt besprochen. Und ich sage noch einmal, für die Schulen ist es vor allem die Frage, was kann eine Schule grundsätzlich leisten? Nicht? Ich kann nicht alles leisten, das ist auch wichtig zu wissen. Nicht? Schule kann von 8 bis 12, 13 Uhr ein bisschen was beitragen zum Bildungserfolg eines Menschen. Aber der größere Anteil ist aus dem sozialen Umfeld. Das heißt, der Mensch, der Junge, profitiert mehr, wenn er ein Elternhaus hat oder eine Familie, soziales Umfeld, das also unterstützend ist, bestärkend ist. Ja. Die Schule ist ein wichtiger Teil, aber eben nur ein Teil. Und die Schule darf man nicht überfordern.
Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Dr. Zollneritsch, für Ihre spannenden Ausführungen. Wir haben viele interessante Impulse erhalten, die uns mit Sicherheit länger begleiten und unsere Zukunft als Lehrerinnen im Positiven prägen werden.
Radio Igel. Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.